Ich heiße Susanne. Susanne Moder. Man nennt mich Sanna. Ich bin froh, so verkürzt genannt zu werden, weil es doch ein Zeichen ist, dass Freundlichkeit um mich war. Menschen, die immer nur mit ihrem vollen, unveränderten Taufnamen gerufen werden, sind oft ungeliebt. Als ich 16 Jahre alt war, bin ich nach Köln zur Tant Adelheid gekommen. Die hat ein Papierwarengeschäft in der Friesenstraße. Sie ist eine Schwester meiner verstorbenen Mutter, die ihr damals Geld für das Geschäft gegeben hat. Von diesem Geld muss die Tant Adelheid mir monatlich etwas zurückzahlen oder mich umsonst bei sich wohnen lassen. Und das war ein weiterer Grund für die Tant Adelheid, mich zu hassen. Nie hätte ich es so lange bei ihr ausgehalten, nämlich 2 Jahre, wenn der Franz nicht gewesen wäre, der ihr Sohn ist. Dass es ihr Sohn ist, kann man kaum glauben, und sie liebt ihn auch nicht. Als der Führer kam, wurde die Tante Adelheid politisch und hing Bilder von ihm auf und kaufte Hakenkreuzfahnen und ging in die NS-Frauenschaft, wo sie auch mit besseren Damen zusammenkam, als deutsche Frau und Mutter. Dann wurden im Versammlungssaal des ehemaligen Vereins christlicher junger Männer Luftschutzübungen abgehalten. Da ging die Tante Adelheid regelmäßig mit mir hin. Und sie sorgte, dass die anderen Leute aus dem Haus sich nicht etwa drückten, sondern dass sie auch hingehen. Für den alten, schwachen Herrn Pütz, der oben in der Mansarde wohnt, wurde sie lebensgefährlich. Der alte Pütz lebt freundlich und still für sich allein als Rentner. Die Tant Adelheid hat gemacht, dass er mit zu den Luftschutzübungen ging. Da mussten wir einmal Gasmasken anziehen, in denen man fast erstickte, und eine Treppe raufrasen. Ganz zittrig stand der alte Pütz in einer dunklen Ecke, hielt die Gasmaske in seinen dünnen kleinen Händen und hoffte wohl, man werde ihn nicht bemerken. Aber die Tant Adelheid bemerkte ihn mit ihren schwarzen Stechaugen. Die Gasmaske musste er umbinden und die Tant Adelheid jagte ihn vor sich her die Treppe hinauf. Oben auf dem Speicher ist er fast umgefallen. Tant Adelheid hatte ihm die Maske falsch aufgesetzt. Und es war schwer, seinen Kopf wieder herauszukriegen, und ich dachte, er werde sterben. Die Tant Adelheid sagte: Pütz, Sie müssen mir dankbar sein, das verstehen Sie doch wohl. Ohne mich wären Sie verloren gewesen in einem Augenblick ernster Gefahr. Lasst mich doch im Bett sterben, lasst mich doch im Bett sterben, wimmerte der Pütz mit einer piepsenden Stimme wie eine Maus. Pütz, sagte die Tant Adelheid streng, Sie haben das neue Deutschland nicht begriffen. Sie haben den Aufbauwillen des Führers nicht begriffen. Alte Leute wie Sie muss man zu ihrem Heil zwingen oder über sie hinwegschreiten. Später hat die Tant Adelheid durchgekämpft, dass sie Hauswart wurde. Das bedeutet, dass sie im Falle echter Fliegergefahr eine Schusswaffe bekommt und alle Leute im Haus ihrem Befehl unterstehen. Und sie hat das Recht, jeden zu erschießen, der sich ihrem Willen nicht fügt. Vor 1000 feindlichen Flugzeugen hätte ich nicht so viel Angst wie vor der Tant Adelheid, wenn sie eine Schusswaffe und Befehlsgewalt hat. Der Algin war schon überall und auch mal in Berlin. Da hat er für Zeitungen geschrieben. Dann hat er Bücher geschrieben und eines Tages ist er richtig berühmt geworden. In allen Zeitungen standen Kritiken über seine Bücher. Es sind Romane. Das Buch vom Algin liegt jetzt nicht mehr auf dem Tisch neben der Theke, weil die Nationalsozialisten es auf eine schwarze Liste gesetzt haben. Es ist nämlich zersetzend und vergeht sich an den elementaren Aufbauwillen des Dritten Reiches. Das hat die Nationalsozialistische Zeitung in Koblenz geschrieben. Mein Vater war zuerst nicht Nationalsozialist, aber er war für einen elementaren Aufbau willen. Er musste auch auf die Gäste Rücksicht nehmen und darum hat er das Bild des Führers über das Sofa gehängt, statt der eingerahmten Kritik vom Algin. Und es ärgerte meinen Vater, dass der Algin verbotene Bücher geschrieben hat, nachdem er ihn für teures Geld so viel hatte lernen lassen. Schließlich meinte der Vater, dass man den Führer hochachten und dass der Gastwirt Segebrecht es sich selbst zuzuschreiben habe, wenn er ins Konzentrationslager gekommen sei. Dieser Segebrecht kann ungeheuerlich viel vertragen. Und da hat er im besoffenen Zustand mal auf den Boden vor seinem Klosett ein Hakenkreuz gemalt. Und als ihn in der Gaststube der Lambertspitter fragte, was das bedeuten solle, hat er geantwortet, brüllend und laut, dass die Arschlöcher sehen, wen sie da gewählt haben. Am Opernplatz war ein Getümmel von Menschen und Hakenkreuzfahnen und Tannengirlanden und SS-Leuten. Da sagte der SS, um 8 Uhr komme der Führer durch die Mainzer Landstraße zum Opernhaus gefahren. Es schimpfte ein dünner, grauer Mann mit einem Fahrrad, dass man ihn nicht durchlasse. Denn er hatte eine neue Stelle endlich und müsste pünktlich sein. Seien Sie vernünftig, sagte ein höherer SA-Mann zu dem dünnen Grauen und trank Kaffee aus seiner Feldflasche. Meckern Sie nicht, seien Sie dem Führer dankbar, der so große Ideale hat. Ja, der Führer hat die Ideale und wir haben's Nachsehen. Die Leute, die ihn gehört hatten, wurden stumm vor Schreck. Der SA-Mann wurde rot und konnte nicht atmen. Das Fahrrad war auf den Boden gefallen, die Leute standen im Kreis drumherum und guckten es stumm und aufgeregt an. Es glimmerte matt im Regen und sah staatsfeindlich aus. Keiner wagte es anzufassen. Nur eine dicke Dame machte ein wildes Gesicht, warf ihren Arm straff in die Luft zum Heilgruß, rief Pfui und trat mit dem Fuß gegen das Rad. Da traten noch mehr Frauen dagegen. Von weitem schwollen Rufe an, Heil Hitler! Näher kam der Menge Ruf herangewellt, immer näher. Und langsam fuhr ein Auto vorbei, darin stand der Führer wie der Prinz Karneval im Karnevalszug. Ein hellblaues Kügelchen rollte aus dem dunklen Rhein hervor, auf die Straße dem Auto entgegen. Das war Bärtchen Silias, die zur heutigen Reihendurchbrecherin ernannt worden war. Denn oft wünscht der Führer, mit Kindern fotografiert zu werden. Aber diesmal hatte er wohl keine Lust. Bärtchen stand als einsamer kleiner Punkt mit einem riesigen Blumenstrauß. Vorbei war der Führer, SS-Leute umknieten Bärtchen, Blitzlicht flammte, es wurde fotografiert. Nun kommt Bärtchen vielleicht doch noch in die Zeitung, wenn auch nur mit SS-Leuten statt mit dem Führer. Dadurch wird die Frau Silias wenigstens einen kleinen Trost haben. Vorm Henninger Bräu stießen Gerti und ich gleich auf den Kurt Pielmann, der aufgeregt war und in SA-Uniform. Wunderbar wäre es gewesen, ob wir auch alles gesehen hätten. Und wahnsinnigen Durst hätte er auf ein Glas Bier. Herr Kulmbach weist uns dann immer den schönsten Platz an und ist überhaupt immer sehr nett. Er hat den Führer schon 4-mal gesehen und könnte trotzdem nie genug von ihm bekommen. Kulmbachs Eltern haben ein kleines Wirtshaus im Taunus. Da wäre der Führer vor Jahren auch mehrfach eingekehrt. Kulmbach erzählt oft davon, immer was anderes. Und bei jeder Erzählung haben die Besuche des Führers sich gemehrt. Allmählich hat man schon das Gefühl, als habe der Führer sein halbes Leben bei Kulmbachs verbracht und könne ohne den Kulmbach nicht leben, so wie Kulmbach nicht ohne ihn. Ein alter Kämpfer ist er auch und er will es bleiben. Er war auch auf dem Nürnberger Parteitag im vergangenen Jahr, wofür er sich extra eine Uniform und hohe Stiefel hatte machen lassen, auf Abzahlung und eigene Kosten. Dieser Besuch des Nürnberger Parteitages wäre Kulmbachs größtes Erlebnis gewesen, sagt er. Er könnte stundenlang davon erzählen. Ausgerechnet vor diesem nationalsozialistischen Kulmbach stänkert Gerti den Kurt Pielmann auf die gefährlichste Weise an. Gerade war Pielmann noch so selig über die Reichswehr, nun wird er damit gequält, indem Gerti sie schöner aussehend findet als die SA. Pielmann sagt natürlich sofort, Gerti habe die nationalsozialistische Weltanschauung nicht begriffen. Kulmbach sagt sehr freundlich, dass eben alles die Persönlichkeit des Führers sei. Man müsse ihn einmal in die Augen gesehen haben und immer tue der Führer auch das, was er sage. Und wie er sich in seinen Reden aufopfere. Goebbels habe das wunderbar Scharfgeistige in seinen Reden. Aber beim Führer sei es die seelische Aufopferung. Ich trete Gerti unterm Tisch, trotzdem gibt Gerti keine Ruhe. Sie sagt, der Führer habe doch mal erklärt, dass die Juden alle nach Knoblauch riechen. Also sie möchte nun bloß mal wissen, an wie viel Juden der Führer schon gerochen habe. Wenn einem ein Mensch widerlich sei, gehe man doch nicht dauernd ganz nah an den heran, um an ihm zu riechen. Die Juden, die sie kenne, würden jedenfalls nicht riechen. Darauf Pielmann, entsetzlich aufgeregt, wenn wie Gerti denn so sprechen könne. Sie sei rassisch verseucht. Kulmbach versucht Pielmann zu beruhigen und sagt, er habe auch mal einen anständigen Juden kennengelernt und bestellt daraufhin noch eine Runde Kirsch. Ein SS-Mann vom Nebentisch kam und fragte sehr höflich, ob die Gerti nachher noch ein Glas Bier woanders mit ihm trinken könne oder ob sie gebunden sei und ich möge doch auch mitkommen, sein Kamerad komme auch mit. Wir sollten doch nicht so streng sein und so abweisend. Immer hat die Gerti Lust, gemeint zu werden und die Nazis zu quälen. Darum sagte sie zu dem SS, sie könne ihn nicht treffen, sie sei leider Jüdin. Das ist gar nicht wahr, nur aus Wut und Übermut und Besoffenheit, sagt die Gerti das. Natürlich sofort kalter Hass bei dem SS und warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Gerti sagte, er solle doch an sich an sein Blut wenden und sein Blut fragen, warum er es nicht gerochen habe. Ich sagte schnell, um die Situation nicht lebensgefährlich werden zu lassen, meine Freundin wollte nur einen Scherz machen. Sie haben natürlich gleich richtig gefühlt, dass sie keine Jüdin ist, aber sie sitzt mit einem befreundeten SA-Mann, dem sie verpflichtet ist. Daraufhin außerordentlich beleidigte Art von Hackenzusammenschlagen des SS und mit solchen Dingen treibt man keinen Scherz. Und jetzt kommt auch noch die Frau Breitwehr. Einen Kolonialwarenladen hat sie in der Liebigstraße. Wenn die Frau Breitwehr im Laden ist, hat man Angst vor ihr. Sie ist so eilig und streng mit den Kunden und hat drei Angestellte, die vor ihr zittern, obwohl sie nicht gut bezahlt werden. Aber wenn die Frau Breitwehr ausgeht, hat sie was an sich, dass sie einem leid tut, wie ein aus dem Nest gefallener, verregneter Vogel. Dabei trägt sie einen echten Silberfuchs. Er macht sie nicht schön, aber sie hat in sich unter greulichen Aufregungen erkämpft. Jeder in der Straße weiß, dass Frau Breitwehr immer von einem Silberfuchs träumte und ihn zu Weihnachten wollte von ihrem Mann. Er ist klein und hat Angst vor ihr. Aber manchmal hat sie auch Angst vor ihm, Denn irgendwo ist Angst haben immer etwas Gegenseitiges. Er wollte ihr einen Silberfuchs zu Weihnachten schenken und hat ihr dann eine viel teurere Waschmaschine geschenkt. Aus Angst, die Frau könne den Silberfuchs vielleicht später als leichtsinnige Ausgabe ansehen. Dann hat die Frau Breitwehr angefangen, sich immer heimlich was aus der Ladenkasse beiseite zu legen. Um Gottes Willen durfte ihr Mann das nicht wissen. Als sie glücklich genug Schmu gemacht hatte, musste die Frau Amtsweiter Silias zu ihr kommen, weil der Herr Breitwehr auch gerade im Laden bediente. Und die Frau Amtsweiter Silias, die instruiert war, musste nun so tun, als habe sie einen alten, billigen, unechten Silberfuchs zu verkaufen. Den sollte sie der Frau Breitwehr angeblich geben wollen und damit einen kleinen Teil ihrer Schulden, die sie bei Breitwehrs hat, zu decken. Wir wissen das alles von der Frau Amtsweiter Silias, weil sie neben uns wohnt und sterben würde, wenn sie nicht täglich auf der Straße allen Leuten, die sie trifft, alles erzählen würde. Der Herr Silias ist vor kurzem Amtsweiter geworden und Blockwart. Das ist eine Ehre und ein Genuss für einen ehrgeizigen Menschen, aber verdienen kann man damit nicht viel. Herr Silias ist bei der städtischen Ortskrankenkasse angestellt. Seit er nun ehrenamtlich so viel tätig ist, reicht sein Gehalt nicht mehr und er stellt höhere Ansprüche. Zum Abendessen will er Würzburger Flaschenbier und massenhaft Lachsschinken, um sich als Kämpfer und Mitglied der Bewegung zu fühlen. Er braucht so ein Gefühl ganz besonders, weil er erst nach dem Umsturz im letzten Augenblick in die Partei eingetreten ist, was aber niemand wissen soll. Und die Frau Silias ließ bei den Breitwehrs anschreiben, weil sie ihren Mann heldenhaft findet und die Bewegung auch. Durch dieses Anschreiben lassen war nun die Frau Amtsweiter Silias der Kolonialwarenhändlerin Breitwehr verpflichtet. Außerdem mussten beide sich gegenseitig helfen, weil sie beide in der NS-Frauenschaft sind. Da müssen sie kämpfen und an das Gemeinwohl denken und sich auf deutsche Art verbündet fühlen und das beweisen mit Taten und Volkstänzen. Herr Breitwehr hat die Sache mit dem unechten Silberfuchs von der Frau Amtsweiter Silias geglaubt. Daraufhin ist die Frau Breitwehr ins Pelzhaus Godenheimer gegangen, obwohl das ein jüdisches Geschäft ist und es immer heißt, eine deutsche Frau kauft nicht bei Juden. Bei Godenheimers hatten die schönsten Silberfüchse und die billigsten gehangen. Wenn sie ihn trägt, sieht es aus, als gehe ein reicher Pelz mit einer armen Frau spazieren. Und die Frau Breitwehr erzählt, dass sie hinten in einer Ecke sitzen, ungeheuerlich gemütlich. Wir sollten zu ihnen setzen und bunte Reihe machen. Die Familie Silias sei auch da. Ob wir gesehen haben, wie Bärtchen die Reihen durchbrach. Das Kind habe sich nicht sehr geschickt dabei angestellt. Es habe ja auch die ganze Zeit gekränkelt. Schade sei es um die wundervollen Blumen, die Bärtchen dem Führer überreichen sollte. Herrlicher weißer Flieder aus Nizza. Die Silias haben ihn extra im teuersten Frankfurter Blumengeschäft bestellt. Es sei nicht ganz richtig, wie die Leute mit dem Geld umgehen, aber in diesem Falle wolle sie ja nicht sagen. In diesem Falle sei ja gerade das teuerste Gut genug gewesen. Sie allerdings hätte für ihre Maria Rosen genommen. Rosen passten besser für ein Kind und der Führer würde sich sicher auch über Rosen mehr freuen. Man merkt, dass großer Neid und großer Ärger aus der Frau Breitwehr sprechen, denn sie hat auch eine 5-jährige Tochter, die kleine Maria. Als sie nun hörte, der Führer komme nach Frankfurt, bemühte sie sich sehr, dass ihre Maria Reihendurchbrecherin werde. Aber die Silias wollten, dass ihr kleines Bärtchen Reihendurchbrecherin werde und der Herr Amtsweiter Silias arbeitete Abend für Abend an einem Gedicht, das Bärtchen dem Führer aufsagen solle. Mariechen Breitwehr ist ein schöneres Kind als das Bärtchen und wäre auch genommen worden. Aber die Frau Breitwehr musste ihr Kind freiwillig zurückziehen. Der Silberfuchs war ihr zum Fluch geworden. Denn die Frau Amtsweiter Silias kennt ja den ganzen Schwindel und könnte ihn dem Herrn Breitwehr verraten. Und sie weiß auch, dass die Frau Breitwehr bei Juden gekauft hat und könnte das in der NS-Frauenschaft erzählen. Vor alledem hat die Frau Breitwehr große Angst und musste zulassen und mit ansehen, wie Bärtchen Silias Reihendurchbrecherin wurde. Frau Breitwehr hatte dann noch eine Hoffnung, weil das Bärtchen jetzt sich erkältete und fieberte. Von morgens bis abends musste es das Gedicht an den Führer üben. Es wurde heiser und klagte über Halsschmerzen. Stecken Sie das Kind lieber ins Bett, Frau Silias, hatte die Frau Breitwehr heute Morgen noch geraten. Das hätte die Frau Silias ohnehin fast getan, aber weil ausgerechnet die Frau Breitwehr dazu riet, tat sie es nicht, um ihr keinen Triumph zu lassen. Außerdem war der kostbare Flieder aus Nizza schon bezahlt und Herr Silias hatte das Gedicht gemacht und Bärtchen einstudiert, endlich konnte sie die richtige Betonung. Wir haben uns an den Tisch gesetzt zu Silias und Breitwehrs. Eine ganze Menge SA- und SS-Leute sitzen auch dort. Bärtchen rast im Lokal herum, immer den Blumenstrauß im Arm. Ganz welk ist der Flieder schon und etwas gelblich, aber man sieht, dass er teuer war. Den Strauß gibt das Bärtchen nicht mehr her. Was, Bärtchen? Der Herr Silias lacht. Der Strauß ist größer als Bärtchen. Immerzu läuft ein Strauß mit einem Kind durch das Lokal. Mager ist Bärtchen und sonst immer blass, aber jetzt hat sie rote Backen und blanke Augen. Bärtchen fängt auf einmal an zu weinen. Was ist denn, ruft der Herr Silias und sagt, Bärtchen sei so traurig, weil sie dem Führer nicht die Hand gereicht habe. Bärtchen wird beruhigt von allen Seiten. Herr Breitwehr kauft ihr Schokolade. Bärtchen lacht wieder. Morgen sei ihr Bild in der Volkszeitung mit den guten Onkels von der SS. Sie müsse stolz sein, sagt der Kurt Pielmann. Ich kann auch ein Gedicht, sagt Bärtchen. Herr Silias strahlt. Bärtchen soll nun das Gedicht aufsagen. Mein Mann hat so eine dichterische Ader, sagt die Frau Silias. Sonst sagt sie nicht viel. Auf einem Stuhl steht Bärtchen, den Fliederstrauß hält sie an sich gepresst, dünn und klein ist ihre Stimme. Ich bin ein deutsches Mägdelein und bringe dir, o Führer mein, aus deutschen Gauen Blümelein. Ruhe, rufen ein paar SS-Leute den anderen am Tisch zu, die sich noch unterhalten und Bärtchen nicht bemerkt haben. Seid mal still, unsere kleine Heldin hier sagt noch ein Gedicht auf. Bärtchen, Herr Silias horcht in Aufregung und Spannung. Bärtchen, merkst du nicht, dass du was ausgelassen hast? Haben Sie das gedichtet? Fragte Herr Kulmbach den Herrn Silias. So was ist eine Gabe, wissen Sie, wir hatten in unserer Familie auch Ruhe jetzt. Bärtchen fängt wieder von vorne an. Ich bin ein deutsches Mägdelein und künftiges deutsches Mütterlein und bringe dir, o Führer mein, aus deutschen Gauen Blümelein. Du schenktest wieder uns das Heer und gabst den Deutschen ihre Ehr, dafür dankt dir die Jugend sehr. Bravo, rufen alle und klatschen, bravo und Heil Hitler. Das Gedicht hätte der Führer wirklich hören müssen. Wir werden es ihm schicken, sagt die Frau Silias, aber es ist noch nicht zu Ende. Wir fürchten niemals einen Feind. Du hast das deutsche Volk vereint, auf das die deutsche Sonne scheint. Meinem Führer ein dreifaches Sieg. Heil, Sieg, Heil, Sieg, Heil. Sieg, Heil, schreit das Bärtchen immer, immer wieder und ganz laut und wird immer röter im Gesicht. Sieg, Heil, und alle lachen und sind begeistert. Der Herr Silias ist glücklich und stolz und bestellt noch eine Runde. Bärtchen steht immer noch auf dem Stuhl und fängt das Gedicht neu an aufzusagen. Ich bin ein deutsches Mägdelein und künftiges deutsches Mütterlein und bringe dir, o Führer mein, aus deutschen Gauen. Auf einmal liegt der große weiße Fliederstrauß auf dem Tisch. Biergläser fallen um. Der Flieder schwimmt in Schnaps und Bier. Auf dem Strauß liegt Bärtchen wie auf einem Bett, vergraben das Gesicht in den feuchten Welkenblüten. Ihr Gesicht ist bläulich, weiß, ihre Hände sind zu starren, kleinen Fäusten geballt. Die Frau Silja schreit plötzlich lang und schrill. Ein eiliger Mann durchbricht den Menschenwald. Der Kellner hat mich gerufen, sagt er, ich bin Arzt. Er hebt Bärtchen von dem Fliederbett auf, er legt sie wieder hin, er zuckt mit den Schultern. Exitus, sagt der Arzt. Tod, sagt er lauter. Die Frau Silias schreit und schreit und schreit. 47 Mark, macht die Rechnung, sagt neben ihm der Wirt. An wen soll man sich jetzt wenden? Im Radio wird das Deutschlandlied gespielt. Es ist also Mitternacht. Der Herr Kulmbach steht auf, hebt die Hand. Nun kommt auch noch das Horst-Wessel-Lied. Die Straße frei, den braunen Bataillonen. Selbstverständlich weiß unser Führer gar nicht, was alles geschieht, sagt der Herr Kulmbach und sah aus, als wolle er weinen. Die Fräulein Fricke befand sich in einem politischen Gespräch mit der Tant Adelheid. Vor dem 1. März, da hab ich geweint, jede Nacht geweint, immer nur geweint. Und wenn ich nicht geweint hab, dann hab ich gebetet. Und wie sah ich aus? Wie sah ich aus? Sie sahen auch schlecht aus. Jetzt weine ich nicht mehr. Jetzt brauche ich auch nicht mehr zu beten. Jetzt sehe ich auch wieder besser aus, nicht wahr? Ja, jetzt sehen Sie auch wieder besser aus. Nur Zuversicht, nur Zuversicht, alles andere macht der Führer. Und dann sprachen sie weiter vom Führer und Fräulein Fricke erzählte, dass sie ihm in ihrem Zimmer ein Altärchen errichtet hatte mit ständig brennenden Kerzen. Es wurde dann auch davon gesprochen, dass heute Abend Göring im Radio reden würde. Alle Frauen sollten bei Tant Adelheid bleiben, um ihn zu hören. Ohne mir überhaupt etwas dabei zu denken, sagte ich, ich wolle ihn lieber nicht hören, weil ich immer das Gefühl habe, ausgeschimpft zu werden. Wenn ich verbrecherisch bin, komme ich ins Gefängnis. Und wenn ich erbkrank bin, werde ich operiert, dass ich nicht mehr heiraten und keine Kinder mehr kriegen kann. Ganz harmlos unterhielten wir uns dann über alle unsere redenden Parteimänner und die Fricke und die Tant Adelheid fingen wieder vom Führer an, der ihnen über alles ginge. Und die Tant Adelheid erzählte von der wahnsinnigen Begeisterung, die sie erfüllte, als sie den Führer in der Messehalle habe sprechen hören. Daraufhin fragte der Paul, was ihr so besonders daran gefallen habe. Und da antwortete ich, dass er so geschwitzt hat. Sofort schlug die Fricke die Hände über den Kopf zusammen. Ich hatte das Gemeinste der Welt gesagt. Ich konnte mich gar nicht weiter erklären, weil eine Kundin kam, um Hundepostkarten zu kaufen. Tant Adelheid verschwand mit der Fricke in der hinteren guten Stube. Es ist eine Tatsache, dass das Schwitzen des Führers den größten Eindruck auf die Tant Adelheid gemacht hat. Und zwar hat sie mir das selber gesagt. Ich war damals zusammen mit ihr in der Messehalle, als der Führer sprach. Er schrie wahnsinnig und war ungeheuer aufgeregt. Ich konnte kein Wort verstehen. Darum fragte ich später die Tant Adelheid, was er gesagt habe und bat sie mir doch die Rede zu erklären. Es stellte sich heraus, dass die Tant Adelheid überhaupt kein einziges Wort wusste, was der Führer gesprochen hatte. Aber sie sagte mir, zitternd vor Begeisterung, »Hast du sowas schon mal erlebt? Hast du gehört, wie er kaum noch sprechen konnte und leichenblass war und fast zusammenbrach? Dieser Mann gibt sich aus bis zum Letzten. Hast du gesehen, wie er in Schweiß gebadet war und zum Schluss und wie die SS ihn dann umringte?« Im Stadttheater unserer Stadt fühlt die Tant Adelheid genauso. Ein paar Mal war ich mit ihr dort. In einem Stück haben wir einen Schauspieler mit klirrenden Ketten im Kerker rasen hören, dass man ganz betäubt wurde davon. Es geht einem durch und durch, sagt die Tant Adelheid. Und als er sich dann verneigte, sagte sie, siehst du, er ist vollkommen erschöpft. Er ist in Schweiß gebadet. Ein wundervoller Schauspieler. Dieses Stück müssten wir öfters sehen. Und dann hat sie sich sogar eine Fotografie von dem Schauspieler gekauft und sie in ihr Schlafzimmer gehängt. Der Führer, der hängt auch dort. Ich hatte also absolut das Recht anzunehmen, dass es der Tant Adelheid in der Hauptsache darauf ankomme, dass einer schwitze. 3 Tage nach diesem Samstag klopfte es morgens um 7 an meine Mansardentür, hart und energisch. Und harte, laute Männerstimmen. Geheime Staatspolizei, hatten sie schneidend gesagt. Tant Adelheid schrie unten, diese Schande und sowas in meinem Haus. Ich bin eine ehrbare Wirtfrau, jahrelang in der Bewegung. Das wissen wir, sagte der eine der Männer, sanft und voll Güte zur Tant Adelheid. Es handelt sich auch nicht um sie. In einem Auto musste ich dann mit ihnen zum Präsidium fahren und mich oben in das Zimmer der Gestapo setzen. Stundenlang. Immerzu kamen Leute. Protokolle wurden aufgenommen. Kölsche Männer erzählten von anderen kölschen Männern, dass die Rotfront gerufen hätten. Eine uralte Frau kam und erzählte stundenlang von ihrem Untermieter, der keine Miete zahle und Kommunist sei. Er habe die Hakenkreuzfähnchen, mit denen sie den Balkon geschmückt hatte, abgerissen. Nein, 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 gesehen habe sie es nicht, aber abgerissen seien sie gewesen. Aber die Hakenkreuzfähnchen seien abgerissen gewesen. 3 Schreibmaschinen klappern im Zimmer, unaufhaltsam, unentwegt. Unaufhörlich kommen Leute, die jemanden anzuzeigen haben. Man meint, die schäbige, graue Gestapo-Zimmer hier sei der Sammelplatz für ganz Köln geworden. Ein alter Mann kommt mit einem 14-jährigen Jungen. Sagen Sie, Herr geheimer Staatspolizist, es handelt sich da um meinen Sohn, um den Vater meines Enkelchens hier. Die Frau Fabricius von der ersten Etage in der Weiherstraße wohnen wir nämlich. Also die Frau Fabricius hat Anzeige gegen ihn erstattet, dass er in betrunkenem Zustand die Treppe runtergefallen wäre und dabei auf den Herrn Minister Göring geschimpft habe. Lieber Herr Polizeirat, hier, mein Enkelchen kann es beschwören. Es ist nämlich nur, weil die Fabricius mit meiner Schwiegertochter immer im Streit liegt. Wissen Sie, das hat angefangen mit der Waschküche und jedenfalls... Und immer mehr Menschen strömen herbei. Das Gestapo-Zimmer scheint die reinste Wallfahrtsstätte. Mütter zeigen ihre Schwiegertöchter an, Töchter ihre Schwiegerväter, Brüder ihre Schwestern, Schwestern ihre Brüder, Freunde ihre Freunde, Stammtischgenossen ihre Stammtischgenossen, Nachbarn ihre Nachbarn. Und die Schreibmaschinen klappern und klappern, alles wird zu Protokoll genommen, alle Anzeigenden werden gut und freundlich behandelt. Zwischendurch kommen Mütter, deren Söhne verschwunden sind, Frauen, deren Männer verschwunden sind, Schwestern, deren Brüder verschwunden sind, Kinder, deren Eltern verschwunden sind, Freunde, deren Freunde verschwunden sind. Diese Fragenden werden nicht so gut und so freundlich behandelt wie die Anzeigenden. Als ich nach vielen Stunden endlich vernommen werde, war in meinem Kopf nur noch ein Taumeln von Gedanken, in meinen Ohren ein ewiges Klappern, Fragen, Reden und Rauschen. Meinen Namen musste ich sagen, mein Alter, meinen Geburtsort, meine Religion. Nicht anders war es als bei den anderen. Ob ich kommunistisch tätig gewesen sei, welche politischen Ansicht ich habe, mit was für Leuten ich verkehre, ob ich früher in einem politischen oder religiösen Verband Mitglied gewesen sei, wie ich zum Nationalsozialismus stehe. Ich hätte staatsfeindliche Reden über die Rundfunkreden Görings und verächtlich machende Bemerkungen über den Führer gemacht. Und so musste ich dann ein Protokoll unterschreiben, dass ich gesagt habe, ich wolle die Schimpfreden Görings im Radio nicht anhören. Und das Beste an den Reden des Führers sei, dass er schwitze. Guten Abend, Herr Heini. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Na Abend, Sannchen, sagt er. Setz dich, Dr. Breslauer freut sich. Dr. Breslauer ist Jude und Arzt und Heinis Freund. Der Heini ist 40 Jahre alt und war ein bekannter Journalist. Jetzt schreibt er kaum noch und das auch wieder hat politische Gründe. Ich erzähle von Bärtchen Silias, die gestorben sei. Ganz schön, sagt Heini. Rheindurchbrecherin 7 ist gefallen auf dem Felde der Ehre. Ein schöner Tod für ein neudeutsches Kind. Die Eltern werden doch jahrelang davon zehren. Dr. Breslauer sieht blass und erschüttert aus. Heini, ich bitte Sie, es ist furchtbar, ein 5-jähriges Kind. Da Sie seit Jahren zu meinen besten Freunden gehören, Breslauer, kenne ich Ihren anständigen Charakter und Ihre wässrig-sentimentale Intelligenz. Dieses 5-jährige Kind, dieses arme Kerlchen, wäre in 3 Jahren durch den Stürmer geistig hochentwickelt gewesen, hätte Ihnen auf der Straße Hep Hep nachgerufen und Sie übler Vergewaltigungsversuche wegen denunziert. Ich verstehe nicht, was Sie immer gegen die Rassengesetze haben, Breslauer. Unerhört human sind diese Gesetze. Stellen Sie sich mal vor, die Juden würden gesetzlich gezwungen, wöchentlich 3-mal mit Mitgliedern der NS-Frauenschaft zu schlafen. Heini, lieber Freund, Sie wissen, wie ernst alles ist. Hören Sie auf mit Ihren rohen Scherzen. Ich werde nicht nur mit in dem aufhören, was Sie rohe Scherze nennen, Breslauer, sondern bitter ernst werden. Sie sind Arzt. Man will Sie nicht mehr in Deutschland. Ihren Beruf dürfen Sie nicht mehr ausüben, in Ihrer Klinik nicht mehr operieren. Glück, meinetwegen, auch Verdienst, brachte es mit sich, dass man Ihnen die Stelle eines Chefarztes in einer Klinik Nordamerikas anbot. Sie werden Ihren Beruf also weiterhin ausüben. Darüber hinaus verdienen Sie Geld und können sorglos leben. Und nochmals darüber hinaus haben Sie den größten Teil Ihres beträchtlichen Vermögens im Ausland. Denken Sie an die Armen und Elenden, die hinausgingen, weil sie wollten oder mussten, die kein Geld haben, keine Stellung, keine einflussreichen Verwandten. Sie, Breslauer, Sie fühlen sich misshandelt, bemitleidenswert und bereits jetzt als deutscher Immigrant. Das soll es Ihnen auch vergönnt sein, nur Mitleid. Mitleid dürfen Sie von mir nicht verlangen, Breslauer. Mein Mitleid brauche ich für die 1000 Mitimmigranten, die arm sind. Mögen es Arier oder Juden sein, Straßenarbeiter oder Gelehrte. Ihre Armut bereitet Ihnen ein gleiches Schicksal, das mit dem Ihren, Breslauer, nichts gemein hat und nichts gemein haben wird. Und überhaupt reden Sie mir nicht von Heimat, Breslauer. Ich kann so etwas nicht hören, das wissen Sie. Heimat, Heimat ist da, wo man gut behandelt wird. Auch für ein Elternhaus, in dem man mich als Kind misshandelt hat, werde ich als Erwachsener keine innigen Erinnerungen haben. Außerdem sind Sie Arzt aus Lust an Ihrem Beruf. Blut und Eiter sind Ihre Heimat. Wenn Sie nochmals was vom deutschen Wald sagen, stehe ich auf und lasse Sie hier alleine sitzen. Sie wissen, dass Sie sofort jüdischer aussehen, wenn mein arischer Abglanz nicht auf Sie fällt. Der Heini, der trinkt, alle sind müde, er aber hat eine wache Stunde. Worte rollen aus seinem Mund, Worte hämmern aus seinem Mund heraus. Ich sage es Ihnen noch einmal, Breslauer. Krankheit ist Ihr Lebenselement, Ihre Heimat und überall auf der Welt werden Sie Krankheit finden, solange Sie leben. Erzählen Sie auch bitte nichts vom Arzt aus Menschenliebe. Den meisten guten Ärzten liegt wenig daran, Menschen zu helfen. Ihnen liegt an der Krankheit. Ist auch ganz gut so. Nur dadurch können Sie wirklich helfen. Was würde ein Chirurg taugen, dem vor Mitleid die Hand zittert? Inzwischen ist der Algin reingekommen. Blass und dunkel sitzt er da, Düstere Höhlen sind seine Augen, seine Hände liegen gleich auf dem Tisch. Wieder hat er einen Brief von der Reichsschrifttumskammer bekommen. Eine neue Säuberungsaktion unter den Schriftstellern soll stattfinden, bei der man Algin wahrscheinlich aussieben wird. Man möchte sich umbringen, sagte Algin. Gib mir bitte 10 Mark, sagte Heini. Wer weiß, wie lange du noch was hast. Das mit dem Umbringen ist übrigens keine schlechte Idee. Du solltest es wirklich tun. Du hattest mal Talent, du hattest auch mal Erfolg. Und jetzt ist dein Leben arm geworden, schmutzig auch. Deiner Frau zuliebe, deiner albernen Wohnung zuliebe, deinen Möbeln zuliebe, hast du lächerliche Konzessionen gemacht, bist zusammengesessen mit Leuten, die dir minderwertig schienen und hast gegen dein Gefühl, gegen dein Gewissen geschrieben. Ein armer Literat bist du. Schriftsteller, der hat sich weder vor den eigenen Sätzen, noch vor Gott, noch vor der Welt zu fürchten, wenn er schreibt. Ein Schriftsteller, der Angst hat, ist kein Schriftsteller. Aber abgesehen davon bist du überflüssig. Die Diktatur in Deutschland ist ein vollkommenes Land geworden. Ein vollkommenes Land braucht keine Schriftsteller. Im Paradies gibt es keine Literatur. Ohne Unvollkommenheiten gibt es keine Schriftsteller und keine Dichter. Wo Vollkommenheit ist, hört die Dichtung auf. Wo keine Kritik mehr möglich ist, hast du zu schweigen. Die vollkommene Einigkeit unter den Menschen ist das Schweigen. Jedes Wort ist Krieg, ob es Kampf heißt oder Frieden. Solange es Worte gibt auf der Welt, wird es Kriege geben. Bring dich um, Algin, du lebst im Paradies. Wo nichts mehr zu kritisieren gibt, hat der Schriftsteller sein Brot verloren. Ich werde es tun, sagte Algin. Ich werde mich umbringen. Aber vorher muss ich noch andere umbringen. Ich muss einen Menschen umbringen, der minderwertiger ist als ich. Wir leben nun mal in der Zeit der großen deutschen Denunziantenbewegung. Jeder hat jeden zu bewachen. Jeder hat Macht über jeden. Jeder kann jeden einsperren lassen. Der Versuchung, diese Macht auszuüben, können nur wenige widerstehen. Die edelsten Instinkte des deutschen Volkes sind geweckt und werden sorgsam gepflegt. Ich werde mich umbringen, sagte Algin und schreitet davon mit gespreizten, verzweifelten Schritten. Hast du lange gewartet, Franz? Franz schweigt. Ich führe ihn in die kleine, buschige Anlage. Nur 3 Minuten muss man gehen, um dahin zu gelangen. Dort steht eine Bank, da können wir sitzen und sprechen. Setz dich auf die Bank und gib mir deine Hand, Franz. Er hatte ein wenig gespart, der Franz. Es genügte noch nicht, um den kleinen Zigarettenladen aufzumachen. Alles schien noch recht schwierig und dunkel. Da wurde auf einmal alles hell und glücklich durch Paul. Durch den dicken, lustigen, runden Paul. Franzens einzigsten Freund. Franz ist langsam, gewissenhaft, dunkel. Paul ist rasch, unternehmungslustig, heiter. Er liebt es nicht nur Pläne zu machen, er hat auch eine flotte Energie, Pläne zu verwirklichen, wenn es irgend möglich ist. Die Sache mit dem Zigarettengeschäft interessierte Paul. Es begann eine Zeit fiebriger Tätigkeit für Franz und Paul. In einer kleinen Seitengasse vom alten Markt konnten sie einen dunklen kleinen Laden mieten. 3 Tage vor der großen Eröffnung wurde Franz und Paul verhaftet. Man führte die beiden vor kein Gericht, sondern in das Gestapo-Zimmer auf dem Präsidium, auf dem ich auch schon mal war. Man sagte, sie haben den nationalsozialistischen Staat unterhöhlt. Da wurde Paul zu dumm vor Wut und antwortete, das sei sein sehnlichster Wunsch und er schäme sich, es noch nicht getan zu haben. Der Schnellrichter sagte, es seien in Pauls Wohnung Flugblätter gegen die nationalsozialistische Regierung gefunden worden. Franz wurde gefragt, ob er gegen den Krieg sei. Da hat er geantwortet, er hasse den Krieg. Franz wusste nicht, warum man ihn einsperrte. Und als man ihn 3 Monaten freiließ, wusste er nicht, warum man ihn freigelassen hatte. Die Füße von Franz gingen, die Füße hatten noch Gedanken. Die Füße gingen mit Franz zu dem kleinen Zigarettenladen am alten Markt. Es gab keinen Laden mehr, denn ein Laden ohne Ware ist kein Laden. Da kam der alte, verwitwete Antiquar. »Wie ist es Ihnen ergangen?« flüsterte der. »Heiser, scheu. Doch antworten Sie mir nicht. Antworten Sie gar nicht. Ich weiß, Sie dürfen nichts sagen. Keiner, der rauskommt, darf was sagen.« Und dann erzählte der Alte dem Franz, dass der Willi Schleimann an allem schuld gewesen sei. Im Übrigen hatte er auch einen kleinen Zigarettenladen, 7 Häuser von Franz und Pauls neuem Laden entfernt in der gleichen Straße. Er ging zur nächsten Parteistelle und zeigte Franz und Paul wegen kommunistischer Umtriebe und zersetzender Reden wegen an. »Und dann habe ich ihn umgebracht«, sagt der Franz. Der Franz sah den Schleimann, der saß in seiner Laube auf einer wackeligen kleinen Bank, er hielt mit der rechten Hand den Stiel eines Spatens. »Sie haben meinen Freund und mich angezeigt, Herr Schleimann«, sagte der Franz. »Belästigen Sie mich nicht, Sie dummer Tölpel! Scheren Sie sich fort, ich habe andere Sorgen«, schimpfte der Schleimann, ließ die Hacke fallen und griff nach einer offenen und halb gefüllten Flasche Korn, die neben ihm auf der Erde stand. Der Kornschnaps floss auf den Boden, die Hände von Franz lagen fest und unerbittlich um Schleimanns Hals. Alle Glut des Hasses strömte in die Hände und gab ihnen eine wilde Kraft. Der Spaten entfiel Schleimanns rechter Hand. So war das also. Leer und gestorben sitzt der Franz nun neben mir. Ein Erfrorener ist er. Er fühlt keinen Schmerz und keine Freude. Er ist ohne Reue und ohne Angst und er hat auch keine Liebe mehr zu mir. Und ich sage, es ist gut, wenn du das Schwein umgebracht hast. Um seinen gebeugten Nacken fließt der rote Seidenschal, ein Strom hellen Blutes. Heilige Mutter Gottes, sie werden ihm den Kopf abschlagen, sie werden ihn hinrichten. Im Klingelpütz in Köln haben sie Kommunisten hingerichtet, die haben geschrien. Ich habe es gehört, mit der Linie 18 bin ich gefahren zum Dom. Als die Straßenbahn vorbeifuhr an der Seitenstraße, wo der Klingelpütz ist, das böse Gefängnis, hörte man Schreie. Es schrie, dass die Luft zitterte vor Schmerz. »Es sind die Kommunisten, die jetzt im Klingelpütz hingerichtet werden«, sagte ein junger SA-Mann, der beim Wagenführer stand. In seiner Stimme lag Stolz, dass er Bescheid wusste. Dann wurde es still auf der Welt. Franz muss fliehen. Ganz hart und klar klopfen die Gedanken in meinem Kopf. Deutlich und rasend, schnell, Franz hat einen Tod gemacht. Wenn man einen Tod gemacht hat, muss man fliehen, immer zu fliehen, bis an sein Lebensende. Und ich werde mit ihm fliehen. Wir fahren durch die Nacht und alle Lichter fahren schwebend mit. Ist das die Grenze? Ein Strick, was ist sie? Ich verstehe es nicht. Ein Zug hört auf zu fahren. Das ist die Grenze. Ein Zug hört auf zu fahren. Männer kommen, machen Koffer auf, suchen, wühlen, Grenze heißt Angst haben. Der Zug fährt wieder, Franz fährt, alles fährt. Und so liege ich in dem dunkelblauen, rasenden Bett der Nacht. Die Dächer, die du siehst, sind nicht für dich gebaut. Das Brot, das du riechst, ist nicht für dich gebacken. Und die Sprache, die du hörst, wird nicht für dich gesprochen. Und einer, der sagt Leid, und einer sagt Schmerz, und einer sagt Verbrechen, Schmutz oder Gott. Kein Wort trifft zutiefst hinein. Was bin ich? Alles Böse und alles Gute, das ist ein Mensch. Und Himmel und Hölle, das ist ein Mensch. Das Traurigste und Lächerlichste, ein Mensch. Das Verschlossenste und Bereiteste, ein Mensch. Und Krieg und Frieden, das ist ein Mensch. Und Mordbegier und Mariawunsch zu gebären, ein Mensch. 2 gespaltenes Ich, 1000 gespaltenes Ich, heutiger Pflichtwunsch nach dem Wir. Ich, ewiger Schrei nach dem Du. Und alles andere nicht wahr. Leg die diamantene Lüge der Scham über deine dunkle Welt. Leg die goldene Lüge des Willens über deine dunkle Welt. Leg die silberne Lüge des Dich-Bescheidens über deine dunkle Welt. Leg die eiserne Lüge der Alltagsverbundenheit über deine dunkle Welt. Leg die grünspanende Kupferlüge der Feigheit nicht über deine dunkle Welt. Pause. Thank you.